Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 12. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Melling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Melling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Am Rande des NATO-Gipfels in Washington haben die USA und Deutschland ja bekannt gegeben, dass wieder US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden sollen. Was bedeutet das und wofür brauchen wir diese Waffen?
Das bedeutet erstmal, dass wir noch 2 Jahre ohne diesen Schutz leben müssen. Und er bedeutet für uns letztendlich, dass wir die militärische Kalkulation für Moskau verändern, und zwar mit einem großen Minuszeichen für Moskau. Es wird einfach teurer oder risikoreicher, NATO-Gebiet anzugreifen. Das ist ja sozusagen die Prämisse, die NATO 2022 in ihrem strategischen Konzept geändert hat zu vorher. Da war ja im Grunde genommen noch die Idee, wir haben eine Vorwarnzeit von 8 bis 12 Jahren und Russland könnte Partner sein. Da ist dieses Dokument, dreht das ja und sagt, wir können nicht mehr ausschließen, dass es einen Krieg in Europa geben wird, in dem NATO-Staaten angegriffen werden. Der Aggressor würde Russland sein. Und was man jetzt macht, ist, man zieht die Konsequenzen daraus, und die Konsequenz wird in einer Art und Weise gezogen, dass die Amerikaner wieder mal den Europäern unter die Arme greifen müssen, weil wir, und das betrifft auch Deutschland insbesondere, obwohl wir das wissen, wieder mal nicht den Hebel umgelegt haben. Denn das stand schon 2023 in der nationalen Sicherheitsstrategie drin, dass wir diese langreichweitigen Raketen brauchen. Und dann sind alle dann wieder in Schlaf verfallen und gesagt, ja, das war es dann jetzt einfach erstmal. Aber tatsächlich drängt die Zeit, und das, was Olaf Scholz da gemacht hat, bei aller Kritik an seiner Kommunikation, und das würde ich gar nicht, das ist eine permanente Aufgabe, das kann man nicht entschuldigen, dass das schlecht kommuniziert worden ist. Es ist trotzdem eine Leistung, das hinter den Kulissen so weit verhandelt zu haben, dass diese Systeme kommen.
Nun bin ich sozialisiert in der Friedensbewegung der 80er Jahre und in der Diskussion um Pershing II und SS-20. Und damals hatten wir alle immer große Angst davor, dass die Vorwarnzeiten so extrem kurz sind, dass wir über 7, 8 Minuten reden, dass unmittelbar entschieden werden muss über Krieg und Frieden, wenn es irgendein Ereignis gibt. Kehren wir jetzt zu dieser Logik des Kalten Krieges zurück?
Also ich finde die Anleihen im Kalten Krieg schwierig. Ein Teil der Logiken sind konstant. Das hat nichts mit dem historischen Kontext zu tun. Das andere ist historischer Kontext. Wir haben diesen Konflikt bereits. Auch wenn wir keinen Schießkrieg haben, haben wir mit Moskau gerade einen Konflikt. Wir haben hier gerade die Nachricht gestern gehabt, dass Russland die Ermordung eines deutschen Industriellen geplant hat. Also sorry, ja, das reiht sich alles ein. Das ist ja kein Friedenszustand, ist auch keine Verhandlung, die hier gerade geführt wird, sondern hier wird tatsächlich Terrorismus durch einen Staat gegen Deutschland ausgeübt. Also da sind wir lange nicht mehr irgendwie, auch wenn wir das so gerne wollten. Wir würden es immer so gerne verstecken. Das Problem ist, es gibt keinen Baum, der dick genug ist, hinter dem wir uns verstecken können. Also wir sind da im Grunde genommen gefragt und können uns da eigentlich nur noch selber verteidigen. Ich weiß, dass das in der breiten Bevölkerung große Sorge auslöst, mit genau den Argumenten, die Sie gebracht haben. Das finde ich auch total berechtigt. Und da ist jetzt die Aufgabe von Olaf Scholz zu sagen, ich erkläre euch das nochmal, warum wir das gemacht haben. Und ich finde, das kann man erklären. Weil wir uns nicht schutzlos machen können. Wir werden erpressbar werden, genauso wie Russland versucht, die Ukraine zu erpressen. Das kann man, glaube ich, erklären, dass die Alternative wäre, uns im Grunde genommen auszuliefern. Was ja einige bei uns in Deutschland wollen. Also Sarah Wagenknecht gehört zu den Leuten, die im Grunde genommen Deutschland schwächen wollen, damit Moskau ein einfaches Spiel in dem Zusammenhang hat. Ich würde das aber auch nach vorne drehen. In der Anleihe des Kalten Krieges, und soweit würde ich mitgehen, ist das nicht das Ende, sondern ist ein Schritt, auf den möglicherweise man in Verhandlungen eintreten kann. Aber auch da muss man sagen, also Verhandlungen, ne, Rüstungskontrolle, um das jetzt mal einmal zu kontextualisieren, weil da sind ja Leute jetzt ganz, ganz schnell dabei. Wir haben jetzt auch schon den Rückgriff auf den INF-Vertrag. Das haben auch einige Leute nicht so richtig mitgeschnitten. Ja, die USA sind ausgestiegen. Auch noch der böse Donald Trump ist ausgestiegen aus dem INF-Vertrag. Jeder andere amerikanische Präsident wäre zu dem Zeitpunkt auch ausgetreten. Das war zu dem Zeitpunkt schon klar, weil die Administration im Grunde genommen den Prozess der Beweisführung gegen Russland mit Hunderten von Seiten geführt hat. Russland hat den INF-Vertrag, also den Vertrag, der diese Stationierung dieser Raketen eigentlich verhindern sollte, so oft gebrochen und Kaliningrad aufmunitioniert, dass man einfach sagen konnte, also der Vertrag ist nicht nur wertlos, sondern es muss auch etwas bedeuten, es muss eine Folge haben, wenn man diesen Vertrag bricht. Und wenn ich das jetzt nach vorne spule, dann ist das Problem einer neuen Initiative für Rüstungskontrolle oder auch noch vertrauensbildende Maßnahmen, vertrauen Sie Putin. Ja, wir kommen immer auf den gleichen Punkt zurück. Ist egal, mit wem wir, oder ob es um Ukraine geht oder ob es um neue Rüstungskontrolle geht. Am Ende des Tages ist die Frage, was ist die Unterschrift eines Gewaltherrschers in Moskau wert? Und das ist die Nicht-Parallelität zum Kalten Krieg.
Die Parallelität ist aber, dass damit wieder diese gleichen Zwänge entstehen, die es im Kalten Krieg gab und die uns alle so Angst gemacht haben. Insbesondere der Zwang, ganz schnell zu entscheiden, ob man jetzt irgendwie Millionen Menschen oder ob man Kommandozentralen bombardiert, was zur Folge haben wird, dass es einen praktisch unbegrenzten Krieg geben wird. Und man hätte sich doch gewünscht, dass in den 40 Jahren, die das jetzt her ist, man irgendwie andere Strategien und andere Möglichkeiten gefunden hätte, ein solches Gleichgewicht aufzubauen, eine funktionierende Abschreckung zu konstruieren, die nicht mit diesen Anfälligkeiten behaftet ist und mit diesen Risiken behaftet ist.
Ja, das gebe ich Ihnen total recht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch, wenn wir zurückblicken, die letzten 40 Jahre konstatieren, dass auf beiden Seiten der Waage die Gewichte verändert worden sind. Moskau hat mehr Gewicht auf die Waage getan, mehr Mittelstreckenraketen dahingestellt und damit die Fähigkeit, uns schnell anzugreifen. Und wir haben den ganzen Kram abgerüstet. Also wenn Sie einfach mal sozusagen die Vergleiche zwischen den Militärpotenzialen am Ende des Kalten Krieges und heute nehmen, dann sehen Sie die größte Abrüstungswelle, die es wahrscheinlich je in der Geschichte gegeben hat, von den horrenden, auch konventionellen Potenzialen, die wir gehabt haben, zu dem, was wir heute da noch irgendwie am Rumkeuchen und Fleuchen haben. Und die Frage ist, also Sie haben es gerade selber gesagt, wenn ich glaube, dass es so eine Form von Gleichgewicht oder Stabilität durch Schrecken gibt, dann muss ich das schrittweise wieder aufbauen. Die andere Frage ist, was ist die Alternative? Will ich in der Imbalance, die ich jetzt habe, mit weniger Möglichkeiten auf meiner Seite leben? Kann ich damit leben? Glaube ich, dass ich damit eine bessere Position habe, um mich gegen einen Erpresser, der mich mit Raketen bedroht aus Russland, tatsächlich zu wehren? Was sind die anderen Möglichkeiten, die da sind? Und da bin ich zurzeit, ehrlich gesagt, ein bisschen ratlos, weil einfach auch da, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, keine Signale aus Moskau kommen, dass man bereit ist, in irgendeiner Art und Weise zu verhandeln.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Ist es nicht sogar so, dass es heute noch gefährlicher ist als damals, weil ja die Sowjetunion letzten Endes eine Status Quo-Macht war, die ganz zufrieden mit dem Zustand, den es damals in Europa gegeben hat und wir es jetzt mit einer imperialistischen Macht zu tun hat, die noch Ziele verfolgt, die Grenzen verschieben will.
Ja, ich bin dankbar, dass Sie das sagen, weil ja, ich glaube, das ist halt der wesentliche Unterschied. Ne? Das ist auch in der Literatur sozusagen der wesentliche Unterschied. Genau, die Sowjetunion hatte sozusagen ein Reich, das war klar beschrieben. Und da waren auch die Grenzen klar beschrieben. Der Status danach war, dass Moskau im Grunde genommen Einfluss durch Chaos gemacht hat und die Schwäche, die Instabilität der vielen Staaten in Osteuropa ausgenutzt hat. Und was wir dann gemacht haben, ist durch die Erweiterung der NATO und der Europäischen Union haben wir Stabilität geschaffen. Und Stabilität ist ein Feind von Russland, weil das russische Machtsystem läuft über Gewalt und Androhung und Chaos. Und wir fangen an, das zu sortieren. Deswegen ist es, ich glaube, das muss man wirklich verstehen, dass deswegen die Machtkonzeption, die wir in Westeuropa haben, auch in der Europäischen Union haben, mit Rechtsstaatlichkeit und all diesen Sachen, das ist ja genau der Versuch, Gewalt und persönliche Macht einzuhegen und zu kontrollieren. Und da sagt Moskau, nee, sorry, also wir sind hier eine Truppe von 20 Leuten, die wollen einfach reich werden. Und alle anderen knüppeln wir zu Tode, wenn es sein muss. Euer Konzept von Rechtsstaatlichkeit finden wir einfach total blöd, weil da wären wir ja arm bei.
Wenn man jetzt sieht, was es konkret bedeutet, außerhalb dieser Rüstungsbeschlüsse oder Stationierungsbeschlüsse, war ja ein zentraler Punkt des NATO-Gipfels, wie hegen wir die russische Aggression ein, wie verhindern wir, dass sie in der Ukraine gewinnen und vor allen Dingen, wie verhindern wir, dass es darüber hinausgeht. Als es dann konkret wurde, haben sie beschlossen, dass die Ukraine 40 Milliarden an Hilfe für das kommende Jahr bekommt und es ist noch nicht mal gelungen zu beschließen, dass man das verstetigt und sozusagen auf mehrere Jahre beschließt. Ist denn das nicht eigentlich eine Vorlage für Putin, dass man sagt, da wird nach Kassenlage entschieden oder da muss man dann wieder gucken, wer gerade regiert und wie die Lage ist?
Ja klar, also wir sind da im Grunde genommen prekär unterwegs, ne? Also so wie wir in Deutschland immer noch Sicherheitspolitik nach Kassenlage machen und keinen besonderen Aufwand machen und die Grenzen des Normalen, das haben wir ja gerade jetzt in der Haushaltsdiskussion, die Grenzen des Normalen nicht verschieben dahin, wo sie hingehören, weil wir sind in einer nicht normalen Zeit, wir haben eine Ausnahmesituation. Das Gleiche erleben wir tatsächlich in der NATO, auch teilweise in der Europäischen Union, dass wir uns eben mit unseren Partnern nicht einigen können. Wir wissen, es ist ja noch mal schwerer, sich mit Partnern darauf zu einigen, was man im Grunde genommen bereitstellen will. Und Moskau fühlt sich sozusagen durch unsere fiskalischen Maßnahmen zurzeit nicht abgeschreckt. Das ist ein Fehler, weil natürlich das Grundprinzip der Transparenz auf unsere Haushalte, das sollten wir nicht anfassen. Das gehört zur Demokratie mit dazu. Aber das heißt auch, dass das, was wir da machen, im Grunde genommen eine Vorerzählung ist dessen, was wir können oder was wir nicht können. Und wir sagen Moskau zurzeit, wir können ganz wenig. Es sei denn, wir gehen dann wieder in die Nothaushalte rein, wo jetzt schon klar ist, dass dummerweise die CDU sich eigentlich schon festgelegt hat, dass sie, wenn wir das machen würden, sie wieder nach Karlsruhe gehen muss. Und der arme Christian Lindner Angst hat, dass er dann mitten im Wahlkampf 2025 ein Urteil oder einen Entscheid aus dem Bundesverfassungsgericht aus Karlsruhe kassiert und er dann brutal unter die 5%-Hürde gedrückt wird und da im Grunde genommen absäuft. Das ist das Problem, wo wir im Grunde genommen innenpolitisch in unserer ganzen Denke uns so verhakt haben, dass auch wir im NATO-Kontext nicht sagen können, so pass mal auf, wir finden das alles ein bisschen kleinkariert, wir machen jetzt einfach mal die nächsten 3 Jahre, legen wir schon mal 20 Milliarden pro Jahr einfach auf den Tisch, in Klammern, weil das werden wir sowieso einfach machen. Ja, und das ist die absolute Perversion. Wir werden dieses Geld sowieso bereitstellen, wir sind aber nicht bereit, die Vorteile eines frühzeitigen Signals, dass wir das investieren, jetzt schon zu nutzen, sowohl in Richtung Moskau zu signalisieren, pass mal auf, wir machen das jetzt hier. Du brauchst nicht glauben, dass wir irgendwie ablassen. Und auch in Richtung der Industrie, die ja nicht nur in Deutschland, sondern überall sagen, wir würden es gerne machen, aber ihr wisst ganz genau, wir können eine Investition nur rechtfertigen, wenn da irgendwo Geld im Raum steht. Und das tut es zurzeit nicht. Und so haben wir eine Catch-22-Situation unter uns selbst mal wieder geschaffen.
Das war jetzt sozusagen die materielle Seite der ganzen Angelegenheit. Es gibt ja noch eine andere. Das ist die politische und das Signal, was man auf so einer politischen Ebene aussendet. Da kam vom NATO-Gipfel die Formulierung, der Weg der Ukraine in das Bündnis sei unumkehrbar. Was eine Beschreibung dafür ist, dass man es nicht geschafft hat, sie zu Beitrittsgesprächen einzuladen. Was bedeutet das konkret? Ist das eine Beitrittsperspektive für die Ukraine? Reicht das aus?
Nee, ich glaube, das reicht nicht aus. Also sie haben im Grunde genommen, früher hieß es ja die Open Door Policy, ne? Da ist eine Tür offen. Der Witz ist, ja, da ist die Tür offen und gleichzeitig haben sie in diese Tür eine Glasscheibe eingezogen. Das heißt, sie kleben eigentlich an der Scheibe, sie gucken in diesen Raum mit dem Tisch der 32, aber sie können nicht rein. Und das spiegelt gleichzeitig die Realität der Spoiler, also der, wie sagt man dazu auf Deutsch, derjenigen, die es im Grunde genommen hintertreiben werden innerhalb der NATO wieder. Ne? Viktor Orban vorneweg, der kann sich da auch nicht verstecken. Und aber hinter ihm, tief gestaffelt sozusagen, wir sind ja noch in der Phase der Europameisterschaften, die tief gestaffelte Abwehr mit der Slowakei, Slowenien, all den Staaten, die in der zweiten und dritten Reihe auch ein Veto einlegen würden und Verhandlungen machen würden, ähnlich wie sie es schon bei Schweden gemacht haben, mit viel, viel härteren Kautelen in dem Zusammenhang. Und man darf das auch nicht rausnehmen. Auch Deutschland hat ja diesen Status quo, den wir heute haben. Den haben wir ja, Merkel Und Erich Wardt hat sich ja gestern dafür gelobt, dass auch er das mitverhandelt hat. Also herzlichen Glückwunsch da auch nochmal. Die haben das 2008 so manifestiert, aus der Sorge heraus, ne, die wir bis heute als Stereotyp herumtragen, wer ist die Ukraine eigentlich, hatten sie nicht gesehen. Da ist überhaupt gar keine Veränderung akzeptiert worden, die die Ukraine seitdem eigentlich gemacht hat und dass sie sich auf den Weg nach Europa gemacht hat. Dieser Situation von 2008, die haben wir im Grunde genommen für die Ukraine bis heute Dauerkandidat im Grunde genommen.
Ich danke Ihnen, Herr Mülle.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche bei RTL Plus und an den anderen bekannten Orten. Herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.